sehr mit euch. So, dann darf ich weitergeben an Pastor Mario, der hat das Wort für uns.
Vielen, vielen Dank für die Bescherung. Ja, wir genießen Gottes Gegenwart. Ich würde euch gerne einladen, nochmal eure Augen zu schließen. Danke, Jesus. Wir genießen diese Zeit im Lobpreis, in deiner Gegenwart. Gottes heilende Präsenz ist hier. Du bist als Kind aufgewachsen mit einem Satz, der dein ganzes Denken, dein ganzes Fühlen geprägt hat. Dieser Satz lautet: Das kannst du nicht haben, das können wir uns nicht leisten. Und du bist aufgewachsen mit diesem Gedanken, dass du nicht gut genug bist und dass du es nicht wert bist. Und irgendwann, als du Christ geworden bist, hat sich dieser Satz weiter fortgesetzt. Aber heute ist der Heilige Geist hier und er setzt dich frei von jeder Wertlosigkeit, jedem Geist der Minderwertigkeit. Denn dein guter Vater ist großzügig. Er liebt dich ohne Ende und du bist so kostbar, dass er sein Kostbarstes gegeben hat, das Blut von Jesus Christus. So wertvoll bist du. Und du wirst ab heute eine Transformation in deinem Leben, in deinem Denken empfangen. Du wirst nicht mehr Entscheidungen treffen, wo du denkst, naja, das bin ich sowieso nicht wert, sondern du wirst sagen, ich bin eine kostbare Tochter Gottes. Ich bin ein kostbarer Sohn Gottes. Und du wirst Entscheidungen treffen, wo du gesunde Entscheidungen triffst und wo du Grenzen setzt in deinem Leben. Der Herr setzt sich gerade jetzt frei und heilt dich. Amen. Ich habe noch ein Wort für jemanden. Immer wenn bestimmte Dinge passieren, bestimmte Grenzerfahrungen oder Herausforderungen, dann spürst du praktisch, dass der Boden unter deinen Füßen weggezogen wird. Und so ein großes Gefühl von Angst, von Trauma will sich bei dir breit machen. Das war auch diese Woche für dich ganz furchtbar. Und der Herr zeigt mir, dass hier jemand ist, der in seinen frühen Kindheitstagen erlebt hat, dass jemand, der für dich verantwortlich war, dich verlassen hat. Und dieses Gefühl der Verlassenheit, das prägt dein ganzes Leben. Und der Heilige Geist ist hier und wird auch dich heute heilen und freisetzen. Denn auch wenn Menschen dich verlassen, habe ich dich nicht verlassen. Das ist meine Gegenwart bei dir. David betet, Vater und Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Vater, und ich bete gerade jetzt, Herr, dass dein Geist der Liebe über jeden Einzelnen kommt, Herr, der dieses Trauma erlebt hat, dass du heute deine Gegenwart, deine Liebe, jeden Geist der Verlassenheit heilt. In Jesu Namen. Amen. Gott ist gut alle Zeit. Amen. Sollen wir Jesus noch einen Applaus geben? Er ist es wert. Amen. Das ist wert. Jesus ist gut alle Zeit. Ihr Lieben, wir stehen am Vortag unserer Fasten- und Gebetswoche und eigentlich sollte das heute eine Motivationspredigt werden. Wir müssen mehr beten, mehr fasten. Vielleicht hast du jetzt schon automatisch ein schlechtes Gewissen. Aber das Erste, was ich sagen möchte, es ist nicht unsere Anstrengung, es ist auch nicht unsere Frömmigkeit, sondern Gott ist es, der uns hineinführt in präsenzorientiertes Beten. Das hört sich sehr kompliziert an und wir möchten gerne darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet, aus seiner Gegenwart heraus, aus seiner Kraft heraus, aus der Kraft des Heiligen Geistes zu beten. Mein erster Vers finden wir im Psalm 27. Da sagt David: mein Herz, erinnert dich, suchet mein Angesicht. Und dann antwortet David auf dieses Reden Gottes: Dein Angesicht suche ich, o Herr. Und ich glaube, das ist einer der Kerngedanken überhaupt über Gebet. Gebet ist nicht eine menschliche Anstrengung. Gebet ist nicht eine menschliche Leistung oder eine fromme Leistung, oben einen Euro reinzuschmeißen in den Automaten und unten kommt dann die Gebetserhörung raus. Das ist menschliche Konstruktion von Gebet. Wir haben gelernt, letzte Woche haben wir gesprochen über präsenzorientiertes und wir haben darüber gesprochen, wie David einen Schrecken hatte vor der Gegenwart Gottes. Wie er versucht hat, die Bundeslade zurückzuholen in seine Stadt und die Bundeslade fiel dann von dem Eselskarren und einer seiner besten Mitarbeiter, einer seiner Leibgarde versuchte, die Bundeslade zu halten und wurde erschlagen und lag tot niedergestreckt. Und David, er war vor Schrecken und sagte, ich will die Gegenwart Gottes nicht bei mir haben. Und ich denke, das erinnert mich an mich selbst. Und vielleicht erinnert es das auch an dich selbst. Ich weiß, wir sind heute in der Kirche, wir müssen alle Theater spielen, wir müssen alle sagen, oh ja, wir beten sehr gerne. Dass wir eigentlich nicht beten können, nicht beten wollen. David, er erlebte viele, viele Niederlagen, viele Schrecknisse. Es gibt sogar einen Psalm, der Psalm 34, der fängt so an. Als David sich wahnsinnig stellte beim König Abimelech, ja, da war er Hostage, da war er Geisel bei seinen Feinden. Und er hat sich nur gerettet, weil er sich wie ein Wahnsinniger stellte. Und das hat ihn gerettet. Weißt du, manchmal gehen wir durch schwierige Zeiten und dann reden wir so wie diese kölsche Bab-Gruppe. Kennt ihr die noch? Wahrscheinlich nur ich, weil ich schon so alt bin. Ne? Bab, ne? Wenn das bettet sich lohne, Dad, was minkst du wohl, was ich stand, bete, Dad. Das muss man jetzt nur wohnen. Würde, was meinst du wohl, was ich dann beten würde? Nicht wahr? Und das ist der Ausdruck, geht es uns nicht auch so? Wie oft haben wir gebetet und nichts ist passiert? Ne? Warum sollen wir beten? Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe, die wissen, wie sie beten. Das heißt in Lukas 11, Vers 1, da kamen die Jünger zu Jesus und sagten, Herr, lehre uns beten. Nun, wer war das? Das waren Juden. Die kannten mindestens 12 Gebete auswendig. Ja, nicht so wie wir beten ja gerne frei, ne? Wir beten Charisma. Nein, die kannten Gebete auswendig. Die wussten, wie man betet. Warum kamen sie zu Jesus und sagten, Herr, lehre uns beten? Weil sie haben Jesus beobachtet. Sie waren 24/7, 7 Tage die Woche waren sie mit Jesus zusammen und überall, wo Jesus hinging, da wurden Kranke geheilt. Da wurden Tote auferweckt. Und sie sahen, sie beobachteten das Leben Jesus. Das Leben von Jesus war zweidimensional. Die eine Dimension war sein öffentlicher Dienst. Wenn er tagsüber unterwegs war, Wunder und Zeichen geschahen. Aufzeigt. Wir möchten gern, dass seine Gebete erhört werden. Amen. Da bin ich der Erste, der aufzeigt. Aber Jesus hatte eine zweite Dimension seines Lebens. Morgens fanden sie den Jungen nicht. Der war in der Einsamkeit, im Gebet. Jesus hatte diese Zweidimensionalität in seinem Leben. Output und Input. Wunder und Zeichen. Und er war eine Verborgenheit im Gebet. Und auch sein Dienst fing an mit Beten und Fasten. Hast du dir mal die Frage gestellt, wann geschah das erste Wunder von Jesus? Vor der Taufe oder nach der Taufe? Wer weiß es? Nach der Taufe, genau, nach der Taufe, nach seinen 40 Tage Fasten, ja, begann Wunder zeigen. Das war diese Zweidimensionalität. Und deswegen merkten sie, ja, wir wissen, wie das geht mit Beten. Aber wenn du betest, Jesus, dann ist der Unterschied. Wir möchten gerne wissen, wie betest du? Lehre uns beten. Und deswegen möchte ich heute so jeden Stress von uns fallen lassen, möchte ich nicht motivieren, dass wir jetzt mehr beten oder besser beten oder rhetorisch noch ausgefeilter beten am Anfang dieser Fasten- und Gebetswoche, sondern ich möchte euch gerne einladen, herzlich willkommen bei Papa. Herzlich willkommen in der Gegenwart Gottes, weil wenn wir in seiner Gegenwart sind, dann werden unsere Gebete sich verändern. Paulus drückt das aus in Römer 8, Vers 26. da sagt er sogar, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Hallo? Ich meine, wer war Paulus? Paulus war Mitglied der radikalsten Sekte der Juden. Die konnten nicht nur 12 Gebete, die konnten die ganze Talmud, konnten ja auswendig, die 5 Bücher Mose. Der hat nicht gesagt, ich weiß, mir sind alle Gebete entfallen, die ich gelernt habe. Es war nicht das, sondern wir wissen nicht, wie wir beten sollen in einer Dimension, wo Durchbruch kommt. Aber der Heilige Geist, er hilft uns auf in unserer Schwachheit. Beten durch die Kraft des Heiligen Geistes. Darum geht es bei präsenzorientierten Beten. Mose, er war so süchtig nach der Gegenwart Gottes. Er sagt in 2. Mose 33, 15, er sagte, wenn dein Angesicht nicht mit uns geht, lass uns nicht weitermarschieren. Ich bleibe hier, solange nicht dein Angesicht mit uns geht. Und so möchte ich euch heute nicht motivieren, mehr zu beten, rhetorisch schöner zu beten, sondern ich möchte euch gerne einladen, Gott Vater ist hier und seine Gegenwart ändert die Qualität, die Intensität unserer Gebete. Und wenn David sagt, mein Herz erinnert dich, dann zitiert er erstmal ein Reden von Gott. Hier ist es ein Zitat. Sucht mein Angesicht. Das heißt, selbst die Gegenwart Gottes zu suchen, David wollte nicht in die Gegenwart Gottes. David sah, wie jemand in der Gegenwart tot umfiel. Er hatte keine Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Weißt du, warum Mose Sehnsucht hatte nach der Gegenwart Gottes? Weil Gott hat diesen Wunsch zuerst. Suchet mein Angesicht. Gott ist es, der bei dir wohnen möchte. Das haben wir letzte Woche gelernt. Gott will wohnen bei seinem Volk. Das heißt, wenn wir diese Woche Gottes Angesicht suchen, dann tun wir das, weil wir antworten auf Gottes Sehnsucht. Dass wir sagen, Herr, wir suchen dein Angesicht, weil du wünschst dir, dass wir in deiner Gegenwart sind. Er fastet schon gern. Nicht wahr? Fasten, da wird so manches Tränchen fließen. Und deswegen möchten wir gerne nochmal die Frage beantworten, warum fasten wir? Wir haben ja heute schon wieder so viele Erstbesucher, heute wieder eine Kurdin. Manche Leute sind erst seit 2 Monaten hier in Deutschland. Herzlich willkommen, viele, viele Ex-Muslime, viele Leute aus dem postchristlichen Bereich, die keine Ahnung haben, gesagt, huch, wir sind hier in einer Kirche, wir fasten. Pastor Mario, bin ich doch in einer Sekte gelandet, nicht wahr? Was ist denn das für eine komische Kirche, nicht wahr? Und deswegen erste Antwort, nein, tatsächlich, Fasten ist normal. Fasten war bei den Juden normal, die ersten Christen waren alle Juden. Und Jesus, er lehrt seine Jünger in Matthäus 6, Vers 16 bis 18, da sagt er nicht, falls ihr dann mal fastet, falls ihr mal alle 10 Jahre mal fastet, oder falls ihr mal fastet, weil dann nichts mehr klappt in eurem Leben. Ich war, wir haben schon alles versucht, Mario. Wir haben unsere ganzen heißen Berater angerufen. Wir haben unsere Beziehung spielen lassen. Wir haben mit unserem Bankberater gesprochen. Aber alle Stricke sind schon gerissen und jetzt wollen wir fasten. Nein, er sagt nicht, falls ihr dann mal fastet, sondern wenn ihr fastet. Und wie wäre das, wenn Fasten und Gebet ein Lebensstil würde? Nicht, dass du jetzt dein ganzes Jahr fasten musst, sondern dass etwas in deinen Gedanken sich verändert. Nicht, falls ihr fastet, sondern wenn ihr fastet. Wie wäre es, wenn wir in dieser Woche lernen, in der Präsenz Gottes zu leben? Wenn wir aufstehen, dass wir kurz beten, Jesus, dieser Tag gehört dir. Wenn wir ins Bett gehen, statt unsere Sorgen durchzugehen, unsere ganze Sorgenliste, hast du auch eine Sorgenliste zu Hause, dass wir die ganze Sorgenliste durchgehen, sondern dass wir sagen, Herr, den ganzen Tag mit allen ungelösten Sorgen, ich gebe es in deine Hände, gute Nacht. Wie wäre es, wenn wir in ein schwieriges Gespräch gehen? Die Schule hat wieder angefangen, vielleicht bist du einen neuen Job du hast neue Arbeitsbeziehungen. Bevor du in dieses schwierige Gespräch mit dem Vorstand gehst, ich bete zuerst. Ich suche Gott zuerst. Bevor ich diese SMS schreibe, die ich unbedingt schreiben will, weil ich so sauer bin, ich bete zuerst. Und dann schickst du vielleicht doch nicht. Gott sei Dank. Amen. Bevor ich in eine Beziehung gehe, bevor ich einen wichtigen Vertrag unterschreibe, dafür gebete zuerst. Fasten ist normal. Nicht, falls ihr fastet, wenn ihr fastet. Fasten war normal für die erste Gemeinde. Wir lesen immer wieder, dass solche Gebets- und Fastenzeiten in der neutestamentlichen Gemeinde normal waren. In Apostelgeschichte 13 lesen wir, dass die Berufung von Saulus und späteren Paulus und Barnabas innerhalb einer Fasten- und Gebetswoche entstand. Saulus empfing seine Berufung als Apostel, und dass das ICB heute existiert, ist eine Folge dieser Fasten- und Gebetswoche. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Wenn Paulus nicht nach Europa gekommen wäre, dann wären wir heute nicht hier. Ist das nicht fantastisch? Und ich bin voller Begeisterung und Erwartung, was könnte passieren in dieser kommenden Fasten- und Gebetswoche, dass du meine Entscheidung und Gott wird antworten. Amen. Dinge werden heute vielleicht in dieser Woche entschieden, die einen Ewigkeitscharakter haben. Das dritte, Fasten und Vollmacht. Tatsächlich, wir haben es gerade erwähnt, auch Jesus hat gebetet und gefastet. Aber Mario, Jesus ist doch Gott. Wieso musste Jesus beten? Ja, er hat seinen Autoschlüssel im Himmel gelassen. Er war zu Fuß unterwegs. Er hat seine Allmacht abgegeben, er hat seine Allwissenheit abgegeben, seine Ewigkeit abgegeben. Und er brauchte Gott. Er hat gebetet und gefastet. Und so kam Kraft in sein Leben. Er tat kein einziges Wunder aus der Natur heraus, dass er Gott war, sondern weil er Gott brauchte. Und auch wir empfangen Vollmacht und Kraft durch Gebet und Fasten. Vierter Grund, Fasten und Erweckung. Daniel fastete. Das tat er in einer Zeit, wo er im Exil war. Er war im Irak. Er war ein Hostage, er war eine Geisel. Der Tempel war verbrannt, das Heiligste von Israel. Jerusalem war verbrannt und lag in Trümmern. Alle Juden waren verschleppt oder in Armut. Und manchmal denke ich, es ist ein Bild auf unsere heutige Kirche, oder? Unsere Kirche ist so zerbrochen. Hunderttausende treten aus der Kirche. Wer will heute schon in die Kirche eintreten? Niemand. In Corona, niemand hat die Kirche gefragt, was ist die Lösung? Alle haben nur Virologen gefragt, nicht wahr? Letztens mal in der Tagesschau, wenn Leute heute Probleme haben, man geht nicht mehr in die Kirche. Man geht zum Wahrsager, man geht zum Psychologen. Kirche wird nicht mehr zugetraut, dass Wunder, Zeichen oder Antworten geschehen. Aber ich muss dir sagen, gut, letzte Woche, vor die Woche, am Donnerstag hatte ich Taufkurs Deutsch. Fahren Sie, wo so viele Ex-Muslime wollen sich taufen lassen. Dann war ich eingeladen zum Kaffee bei Postchristen und Atheisten. Ein atheistisches Ehepaar hat gesagt, wir wollen gerne von Ihnen gesegnet werden. Wow, und ich habe gedacht, also eigentlich sagen ganz viele meiner Kollegen, Deutschland will vom Glauben nichts mehr wissen. Aber ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft einen riesen Hunger hat nach Gott, nach Jesus, und die besten Tage der Kirche stehen noch bevor. Amen. Das ist wunderbar. Und wenn wir beten und fasten, dann kommt Erweckung für unsere Kirche. Die Kirche ist total verschrottet, die Kirche ist total in Trümmern, ja. Aber es geht nicht um uns, Leute, sondern es geht um Gott. Amen. Und wenn wir beten, dann kommt Erweckung. Und jetzt der letzte Punkt, wie können wir beten und fasten? Für viele ist es das erste Mal. Und wie gesagt, ich würde dir raten, fang klein an. Nicht das erste Fasten mit 40 Tagen, nicht wahr? Das wäre eine Katastrophe, nicht wahr? Sondern fang klein an. Wenn du chronisch krank bist oder du musst Medikamente nehmen, vielleicht konsultierst du vorher erst den Arzt. damit dein erstes Fasten ein Traum wird und kein Trauma. Und wie gesagt, es gibt verschiedenste Formen von Fasten. Wir haben das sogenannte Vollfasten, oder wir nennen das auch in der Kirche das sogenannte Jesusfasten. Er aß nichts. Zwischen den Zeilen lese ich, dass er getrunken hat. Deswegen viel trinken. Ganz, ganz wichtig, wenn wir fasten. Und fang klein an. Nicht? Gott liebt kleine Anfänge. Lass erstmal eine Mahlzeit weg, dann schiebst den Teller weg und dann holst du nicht dein Handy und guckst dann Netflix oder Instagram oder TikTok, nicht wahr, sondern du nimmst die Bibel, suchst Gottes Wort, suchst Gottes Gegenwart, nutze die Zeit, die frei wird, damit du diese Zeit füllst. Und dann vielleicht kannst du dich steigern, vielleicht mal zwei Mahlzeiten weg, vielleicht auch mal den ganzen Tag, aber fang kleiner, Vollfasten. Dann gibt es Teilfasten. Bei uns in der Kirche nennen wir das auch Daniels Fasten. Er verzichtete auf köstliche Speisen. Rauchen, mal einen Tag nicht rauchen. Ich war Kettenraucher mit 17. Ne? Wir haben immer zueinander gesagt, ich habe aufhören, rauchen aufzuhören. Ganz einfach. Habe ich schon ganz oft versucht. Nicht wahr? Aber das ist eben Teilfasten, dass wir sagen, Gott, ich verzichte auf meine Lieblingsspeise, weil ich möchte dir zeigen, du bist meine Speise, du bist meine Quelle, meine Kraft. Und das Dritte, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist von Pastor Chris Hodges in Birmingham, Alabama. Das ist Soul Fast, Seelen, ein Fasten für die Seele. Verzichten auf Fernsehen, verzichten auf soziale Medien und wir nähren uns mit Gottes Wort. So können wir in den nächsten 5 Tagen auch diese Fastenwoche gestalten. Ja, ihr Lieben, präsenzorientiertes Beten. Mein erster, was bedeutet das? Das bedeutet erst einmal, dass Gebet keine menschliche Leistung ist, sondern Gebet ist immer eine Antwort darauf, dass Gott dich einlädt in seine Präsenz. Denn der wichtigste Dienst, den Jesus tut, seitdem er aufgefahren ist zum Himmel, er betet für dich. Das ist hier ein ganz starker Gedanke, dass gerade jetzt um 12.09 Uhr betet Jesus für dich. Warum denkt Jesus gerade jetzt an dich? Warum betet Jesus gerade jetzt für dich, weil du ihm kostbar bist? In Römer 8, Vers 34 heißt es, wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Jesus Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr. Er ist von den Toten auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Was macht er seitdem? Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Ist das nicht fantastisch? Jesus betet gerade jetzt für dich. Und gerade in den Momenten, wo wir nicht beten können. Und ich hatte viele solche Momente. Dass bei mir das Telefon klingelt und die Uniklinik anrief, und sagt, Herr Warnschaffer, Ihr Tag X ist gekommen. Wenn Sie jetzt keine Therapie machen, sind Sie in 3 Jahren an Leukämie gestorben. Da konnte ich nicht beten. Ich konnte nicht beten. Ich war so geschockt. Ich war unter Trauma. Aber weißt du, was mir da geschehen ist? Ich hatte eine Begegnung mit Gottes Gegenwart. Amen. Denn Jesus, er betet für dich. Jesus betet für uns. Und wir beten mit Jesus zusammen. Das ist mein erster Punkt. Jesus, er nimmt dich hinein in sein Beten. Und Jesus betet nicht nur für dich, sondern wir dürfen sogar beten in ihm, so fest verbunden, dass wir in ihm beten. Johannes 15, Vers 7 heißt es, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr beten, was ihr wollt. Und es wird euch werden. Wow. Das heißt, da ist eine Kraft, wenn wir mit Jesus gemeinsam verbunden sind. Letztens war jemand hier, der ist nicht in unserer Konfession und der ist nun ein bisschen unterwegs so in ostasiatischen Kampfsport und so weiter. Da sagt er, Herr Warnschaffe, das war ein Erlebnis. Ihr Lobpreis, als Sie da gesungen haben, da war der ganze Raum voller Energie. Christine, ich merke das manchmal gar nicht, ne? Weil ich so konzentriert bin auf das Singen. Aber selbst andere Leute merken das, wenn wir zusammen beten, da ist eine Energie, da ist eine Kraft.
Jesus sagt, wenn zwei oder drei gemeinsam beten und übereinstimmen, dann wird es werden. Amen. Das ist eine Kraft, deswegen lieben wir auch so sehr, gemeinsam zu beten und zu treffen. Aber wie viel stärker sind unsere Gemeinde und unsere Gebete, wenn wir mit Jesus vereint beten. Amen. Der Heilige Geist, er tritt für uns ein. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen, sagt Paulus, haben wir gerade zitiert. Aber er vertritt uns im Gebet, so wie es würdig ist vor Gott. Und dann heißt es hier in Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. David, in seinem Herzen erinnert er Gott woran? An seine eigenen Worte. Hast du es gesehen? Psalm 27, Vers 8. Da zitiert er Gottes Reden. Suchet mein Angesicht. Und dann sagt er, dein Angesicht suche ich, Herr. Dann sagt er sogar, verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn, denn du bist meine Hilfe gewesen. Gib mich nicht auf, verlass mich nicht. Gott meines Heils. Wow. Woher kommt diese Sehnsucht, dieser Hunger nach Gottes Gegenwart? Weil Gottes Worte in uns vibrieren. Weil die Worte Gottes sind ein Kraftwerk in unserem Leben. Gottes Wort hat schöpferische Kraft. Amen. Gottes Wort in dir bewirkt, dass wir so beten, wie es Gott gefällt. Und deswegen wollen wir in dieser kommenden Woche uns mit einem biblischen Gebet beschäftigen. Wir wollen ein Gebet aus der Bibel beten. Dietrich Bonhoeffer sagt, wenn wir die Bibel beten, dann beten wir mit Christus zusammen. Dieses Gebet finden wir an einer Stelle, die ungewöhnlich ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal angefangen hast, im Alten Testament zu lesen. Normalerweise sage ich immer zu unseren neuen Startern, also die Neustarten in der Bibel, bitte lies die Bibel nicht wie dein Buch zu Hause. Die meisten fangen dann immer vorne an, ne? So wie ein normales Buch. Ne? Und dann kommt 1. Mose. 1. Mose ist schwierig, anders, aber dann wird es immer schwieriger. Ne? 3. Mose, Levitikus, dann Numeri und dann kommen die Telefonbücher Gottes. Auch schon mal gelesen? Ne? Der zeugte den und der zeugte den und den. Ne? Und dann sage ich immer, lies nicht das Alte Testament, sondern fang im Neuen Testament an. Ne? Matthäus, haben sie gemacht. Ne? Matthäus 1, und was steht bei Matthäus 1? Schon wieder ein Telefonbuch Gottes. Ne? Der war der Sohn von dem, und der war der Sohn von dem. Und dann rufen sie mich an, Mario, das war kein guter Rat, schon wieder ein Telefonbuch Gottes, nicht wahr? Und das Gebet, was wir heute und auch in der kommenden Woche beschäftigen, das finden wir in einem Geschlechtsregister oder in einem Generationsverzeichnis. Das ist 9 Kapitel lang. Wow! 9 Kapitel, nur Namen. Ne, normalerweise blättern wir dann weiter. Und natürlich nur ich, ihr nicht, nicht wahr? Ihr seid besser als ich. Aber tatsächlich finden wir innerhalb dieses Telefonbuchs Gottes, innerhalb von 600 Namen, finden wir einen Mann und das Gebet dieses Mannes. Sein Name heißt Jabes. Wir finden dieses Gebet im 1. Chroniker, Kapitel 4, Verse 9 und 10. Ich lese es mit uns vor. Jabes war angesehener gegeben. Jabes heißt, übersetzt aus dem Hebräischen, er bereitet Schmerzen. Ne? Hast du schon mal jemand gesagt, du bist mein Kopfschmerz? Hast du schon mal zu deinen Kindern gesagt, du bist mein Stress? Ne? Hast du auch mal deinen Kindern das gesagt? Die hatten das nicht nur dem gesagt, die hat dem sogar den Namen gegeben. Ne? Die hat dann ihren Sohn Kopfschmerz genannt. Du bist Kopfschmerz, du bist Stress. Ne? Möchte auch mal so einen Namen haben? Wow. Sie es, weil seine Geburt war sehr, sehr schwer gewesen. Und Jabes aber betete zu dem Gott Israels und rief, dass du mich doch segnest und meinst, kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er gebetet hatte. Wow. Das finden wir dort. Und wenn ich diesen Text kurz anschaue, dann sind das so wie zwei Snapshots aus seinem Leben, zwei Momentaufnahmen. Eine aus seinem Leben etwas später und eine zum Beginn seines Lebens. Die eine ist hier beim Beginn seines Lebens, darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen. Die Geburt von Jabez war ein schlechter Start. Eine sehr traumatische Geburt. Damals gab es noch keine PDA, keine ausgefeilte Medizin. Frauen starben bei der Geburt. Das war normal. Und dies war eine traumatische Geburt für sie. Sie nannte ihn Jabez. Du bist mein Schmerz. Wow. Namen im Hebräischen haben immer eine Bedeutung. Vielleicht bist du auch erst Besucher. Und dann, wenn ich dich gefragt habe nach deinem Namen, dann frage ich immer, was bedeutet das in Deutsch? Und, manche sagen immer, Mario, das ist einfach nur ein Name. Keine besondere Bedeutung. Aber damals, im Hebräischen, wenn Mütter ihren Kindern Namen gegeben haben, das hatte immer eine Bedeutung. Es hatte auch eine Aussage, eine prophetische Aussage für ihre Identität oder ihre Zukunft. Vielleicht erinnerst du dich an die Geburt von Benjamin. Benjamin war der jüngere Sohn von Josef. Und zwar damals eine tragische Situation. Sie waren auf der Flucht. Und auf der Flucht hat sie dann eine Frühgeburt gehabt. Und das war eine schwere Geburt. Und sie ist an dieser Geburt gestorben. Und kurz bevor sie starb, sagte sie, ich nenne mein Kind Geburt dabei und hörte das und wusste, wie wichtig es ist, was Namen, die Kraft von Namen. Und er sagte, nein, das erlaube ich nicht. Erlaube nicht, dass mein Sohn heißt Sohn des Unglücks. Und er nannte ihn Benjamin, Sohn des Glücks. Das heißt also, er hatte einen schwierigen Start und er hatte einen schwierigen Namen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, welchen Namen du mit dir rumträgst. Ich meine jetzt nicht deinen echten Namen, sondern Sätze, die vielleicht dein Vater, deine Mutter über dein Leben ausgesprochen haben. Du wirst es nie zu etwas bringen. Du bist nichts wert. Du bist mein Unglück. Sätze prägen. Die kann man nicht nur nicht vergessen, sondern sie prägen mein Denken. Ich weiß, dass ich gerade jetzt zu Menschen spreche, die das hören müssen. Aber hier, der zweite Snapshot, die zweite Momentaufnahme von Jabez, steht, er war angesehener als seine Brüder. Angesehen im Hebräischen heißt, er war jemand, auf den man schaute. Er war jemand, zu dem man ging. Der Prophet Samuel war ein angesehener Mann. Verstehst du, das ist ein Bild. Wenn man zum Beispiel seine Perspektive verloren hatte, man hatte seine Hoffnung verloren, man wusste nicht mehr ein und aus, dann ging man zum Propheten. Dann versuchte man eine neue Sicht zu bekommen. Und man ging zu dem angesehenen Mann Gottes und schaut auf ihn und dann ging man fähig, Mario, mir ist was ganz Tolles passiert. Ich habe letztens ein Telefonat gehabt und die Person war so ohne Hoffnung und sie hat mit mir gesprochen und Gott hat mir das und das gegeben und auf einmal hat sie mir gesagt, ich habe eine neue Perspektive. Dann bist du ein Perspektivänderer. Und meine Frage ist heute Morgen, wie kann man von einem Kopfschmerz oder ein Sohn des Unglücks zu einem Perspektivänderer werden. Und der Schlüssel ist, ein Gebet kann dein Leben verändern. Amen. Ein Gebet kann dein Leben verändern. Und dieses Gebet wollen wir uns kurz anschauen. Das Gebet besteht aus vier oder, wenn du willst, auch fünf Bitten. Das erste, dass du mich doch segnest. Warum müssen wir das eigentlich beten? Dürfen wir das eigentlich beten? Aber Gott möchte gern, dass du das betest. Segne mich. Warum sollen wir das beten? Weil dort dieser Geizhals im Himmel ist. Ja, hast du mal die Insel geguckt? Ich darf keine Werbung filmen, aber da gibt es so eine ganz tolle Szene, ne? Da fragen die einander, ob sie an Gott glauben. Ne? Und dann, das sind diese Klonmenschen, ne? Und fragen sie ihren Wärter, wer ist Gott? Noch nie von gehört. Ja, das ist der da oben, wenn du unbedingt dringend was willst und ihn darum bittest, der dir das nicht gibt. Ne? So ist das ein Bild von Gott. Segne mich und du weißt sowieso, du bekommst es nicht. Ist das der Gott, der dir nichts geben will? Nein. Das ist vielleicht deine Erfahrung mit deinen Eltern. Aber in meiner Bibel steht, Jeremia 32, 40, es ist Gott eine Freude, ihnen Gutes zu tun. Amen. Weißt du, Herr, so ging es mir, wenn meine Kinder um mich um was gebeten haben. Mir war es eine Freude, meine Kinder glücklich zu machen. Weil das ist für mich als Vater eine Freude zu hören, meinen Kindern geht es gut. Gott ist glücklich, wenn er dich segnen darf. Amen. Wenn du bietest, bitte segne mich, denn er ist dein Vater. Vater, Amen. Gott ist mein Vater. Vielleicht eine Neuigkeit für jemanden. Weiß ich nicht. Aber wenn du sagst, okay, wenn das so ist, dass Gott der Big Spender ist, warum soll ich denn überhaupt beten? Da kann ich auch schon gleich sagen, danke. Nicht wahr? Nein, Gott möchte, dass du ihn bist. Gott möchte nämlich nicht nur der Geber dessen sein, was du willst, sondern Gott möchte gerne, dass er das Zentrum deiner Gegenwart ist. Das könnte sehen, was ich meine, die betrogen worden sind. Ich hatte am Wochenende ein Telefonat. Das, was er von mir als Frau, was mein Mann von mir als Frau hätte bekommen können, hat er bei einer anderen Frau gesucht. Ich fühle mich nicht gemeint. Verstehst du, was ich meine? Gott möchte nicht nur der sein, der dir das geben kann, was auch andere dir geben, sondern Gott möchte im Zentrum deiner Anbetung stehen. Deswegen sagt David, vielfach sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott folgen. Ihre Trankopfer vom Blut will ich nicht spenden. Ihre Narben kommen nicht auf meine Lippen. Aber der Herr ist mein Erbteil. Der Herr ist mein Becher und du hast mein Los bestimmt. Gott möchte, dass wir ihn bitten, Herr, segne mich. Er ist der Ursprung deines Segens. Er, wenn du ihn wählst, zuerst und dann den Segen, dann hast du nicht nur den Segen, der kommt sowieso, sondern du hast ihn als Quelle deines Segens. Und Paulus sagt in Epheser 1, Vers 3, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Halleluja. Amen. Gott, er möchte nicht nur der Transporter sein deines Lebens, er möchte das Zentrum, er möchte in der Gegenwart deines Lebens stehen. Die zweite Bitte des Jahres ist, dass du doch mein Gebiet erweiterst. Gott ist ein Gott des Wachstums und Gott möchte dein Gebiet erweitern. Und es ist wichtig, dass wir dieses Verlangen haben, Herr, lass mich geistlich wachsen. 2. Petrus 3, 18, dass ihr wachsen sollt in der Gnade. Und wie kommt Wachstum? In der Erkenntnis von Jesus Christus. Je mehr wir Jesus kennenlernen, je mehr wir seine Gegenwart schätzen und lieben, wird auch geistliches Wachstum in uns kommen. Und weißt du, unsere Vision ist ja, dass nicht nur der Pastor, der ist, der die ganze Arbeit macht, sondern unsere Vision ist, dass du Vollzeitler wirst in deinem Beruf, in deiner Familie, überall, die du treffen wirst, auch am Montag. Wir alle sind Priester und Könige des Herrn. Amen. Das ist im Herrn. Und Gott hat noch so viel mehr für dich vor. Das sagt der Prophet auch zum König Amasia, 2. Chroniker 25, 9. Der Herr hat genug, um dir mehr zu geben als dies. Und ich glaube, das ist ein prophetisches Wort für jemanden hier, dass du sagst, ich bin so zufrieden mit dem, was ich habe, aber Gott hat noch mehr für dich. Amen. Und du darfst ihn bitten, Herr, erweitere mein Gebiet. Lass mich jemand sein, der deine Präsenz, deine Gegenwart zu meinen Freunden bringt, zu meinem Alltag, in meine Schule, in meine Uni. Und die dritte Bitte, die Hand mit mir sei. Die Hand ist das Symbol für Gottes kreative Schöpfung. Jesaja 48, 13. Meine Hand hat die Erde gegründet. Wenn die Hand Gottes da war, war nicht nur seine Präsenz, sondern auch seine Kraft, seine kreative Kraft war da. In der Apostelgeschichte 4, Vers 30. Und Gottes ausgestreckte Hand wirkte Zeichen und Wunder. Wir haben etwas davon gehört heute Morgen. Das ist nicht fantastisch, wenn die Hand des Herrn ausgestreckt ist in unserer Gemeinde und Zeichen und Wunder geschehen haben. Aber dann heißt es ein Kapitel weiter, durch die Hände der Apostel geschahen Zeichen und Wunder. Gottes Hand möchte mit deiner Hand übereinkommen. Seine Hand, in der Gegenwart deiner Hand, wirst du zu einem Transporter für Gottes Präsenz, für Gottes Gegenwart. Lass doch deine Hand mit mir sein. Letzte Bitte, dass du doch übel von mir fernhieltest, kein Schmerz mich treffe. Ihr Lieben, wir leben in bewegten Zeiten. Unsere Geschwister in der Ukraine, in Russland, unsere Geschwister im Gazastreifen, in Israel, die wissen, wovon ich jetzt rede. Wir können Gott auf Knien danken, dass wir in Deutschland leben. Aber seit Solingen ist auch das erschüttert. Und wir können immer nur dankbar sein, dass wir aus der Hölle dieser Welt. Gott, er hat uns nicht ein leichtes Leben verheißen. Gott hat uns nicht ein Leben verheißen ohne Probleme, sondern Gott möchte mitten in unseren Problemen, möchte er sein, unser Friede sein, möchte er der sein, der dich behütet vor allem Bösen. Das ist das, was Jesus betet in Johannes 17, 15. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Ja, wir leben mitten in schwierigen Zeiten, aber Gott behütet uns vor jeder Macht des Bösen. Amen, weißt du. Und zum Schluss heißt es hier, und Gott erhörte sein Gebet. Wenn wir in Jesus bleiben, seine Worte in uns bleiben, dann werden wir bitten, was wir wollen. Und es wird uns werden. Amen. Wir wollen unsere Augen schließen. Danke, Jesus. Vielleicht sind Sie neu hier in dieser Gemeinde. Vielleicht bist du auch schon lange auf der Suche nach dem, was wirklich trägt. In einer Welt, wo sich alles ändert, in einer Welt, wo es keine Sicherheit gibt, was ist unveränderlich? Was ist unerschütterlich? Jesus ist hier. Seine Präsenz ist hier. Vielleicht hast du auch einen schlechten Start gehabt, so wie Jabes. Denkst du Sätze in deinem Herzen, die dich verletzt haben? Du wirst es niemals schaffen. Aber heute hast du gelernt, dass Gott den Unterschied machen kann. Er kann Fluch und Segen verwandeln. Jesus steht vor deiner Herzenstür und klopft an. Jesus sagt, wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich eingehen und mit ihm werde ich zusammen das Mahl halten und er mit mir. Gott sehnt sich nach Beziehung mit dir. Tür deines Herzens, sie hat nur eine Klinke. Diese Klinke ist Jesus steht draußen und er kann nur eins machen, er kann nur anklopfen. Aber Jesus klopft heute an die Tür deines Herzens. Er ist es wert, eingeladen zu werden. Er hat alles gegeben für dich. So kostbar ist es. Und wenn du heute diese Klinke deines Herzens, deiner Herzenstür öffnen möchtest, dann öffne einfach die Hand an deinem Platz als ein Signal für den Himmel und sag, Jesus, ich bin bereit. Ich weiß noch nicht, wer du bist, aber ich will dich kennenlernen. Zeig dich mir. Vergib mir all meine Schuld, weil ich erkenne, du bist der Gott, der alle Schuld vergeben kann. Und leite mein Leben. Auch ich möchte ein Perspektivänderer werden. Ich möchte ein Träger der Hoffnung werden. So wie Jabes. Wenn das dein Wunsch ist, öffne einfach deine Hand an deinem Platz. Danke, Jesus. Lass uns gemeinsam aufstehen, auch alle, die diese Entscheidung schon getroffen haben. Und lass uns zusammen ein Gebet eines Kindes, ein Glaubensbekenntnis zusammen laut beten. Und wir sagen zusammen, lieber Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als meinen Herrn, als meinen Retter. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Dir will ich folgen. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Freisetzung von Furcht, von Verdammnis, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du da bist und vergibst alle Schuld. Du bist frei in dem Namen Jesus. Amen. Wir bleiben uns stehen und ich möchte gerne euch jetzt einladen, euch vorzubereiten für das Abendmahl. Ich werde euch gleich bitten, einen ganz großen Kreis zu bilden. Wir kommen dann gleich hier im großen Kreis auf die Bühne hinter den Stühlen und dann wollen wir gleich das Abendmahl zusammen nehmen. Ich möchte kurz erklären für unseren Erstbesucher, was das bedeutet. Das Abendmahl bedeutet nicht, allen zu zeigen, was für tolle Christen wir sind oder wie groß unser Glaube ist. Das Abendmahl ist eine Bitte. Ist eine Bitte, Herr Jesus Christus, ich brauche deine Vergebung. Ich bin ein Sünder. Ich möchte gerne, dass du mich reinigst von aller Schuld. Ich brauche dich. Es ist eine Chance zu sagen, Herr, was auch immer mich trennt von dir, reinige mich. Es ist eine Chance auch, Inventur zu halten oder einen fröhlichen TÜV, wo es was ist, wo ich jemandem Unrecht getan habe. Lass mich heute noch anrufen. Sag, bitte vergib. Es ist die Chance, wo Menschen dich verletzt haben, es braucht um zu sagen, Herr, ich lasse los. So wie du mir vergeben